Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Evolution. Das Artensterben und die Folgen für die Menschen. Ein Feature von Marco Pauli.
Furthermore, does hardly anyone speak about the fact that we are in the midst of the sixth mass extinction?
Freundlich schauen die Konferenzbesucher zu Greta Thunberg hoch auf die Bühne. Sie schaut fassungslos zurück.
We are in the midst of the sixth mass extinction, with up to 200 species going extinct every single day.
Ein gutes Bild eigentlich. Denn das große Artensterben, von dem sie spricht, es scheint, als hätten wir nicht begriffen, dass es vor sich geht.
With up to 200 species going extinct every single day.
Wir sitzen bloß da, als hätten wir nichts damit zu tun.
Every single day.
Das letzte große Sterben fand vor etwa 70 Millionen Jahren statt. Opfer waren unter anderem die Dinosaurier. Heute sterben jeden Tag etwa 150 Arten, Tiere und Pflanzen, auf dieser Welt aus. Sie kehren nie wieder zurück.
150 Arten am Tag heißt ja, wir haben 150 Mal eine ganz eigene Historie, Geschichte, Evolution sozusagen vernichtet oder ist vernichtet worden, die über Jahrmillionen angewachsen ist, die Erfahrung gesammelt hat, die sich angepasst hat etc. Von daher ist das ein Wissen in Form der genetischen Zusammensetzung der Eigenschaften einer Art, geht jeden Tag eben 150-fach verloren.
Es dauert sehr lange, bis eine neue Tier- oder Pflanzenart entsteht. Bei Säugetieren vergehen dafür etwa 1,5 Millionen Jahre.
Aber das Erschreckende ist eben, dass wir ja draußen in der Natur gar nicht so schnell mit dem Beschreiben hinterherkommen, wie wir jetzt Arten verlieren, aber eben gerade Arten, die wir noch gar nicht kennen. Aber das sind eben alles Kettenglieder eines ökologischen Netzes, das unsere Lebensräume eigentlich aufbaut.
Es gibt ausgeklügelte Pläne, die Artensterben und Klimakrise gemeinsam angehen, die umsetzbar und sogar bezahlbar sind. Doch angesichts des derzeitigen Handelns der Regierungen der Welt erscheinen sie als unerreichbare Utopie. Und währenddessen geraten die letzten, besonders artenreichen Zonen rund um den Äquator immer mehr unter Druck. Die tropischen Regenwälder bedecken zwar nur noch rund 7% der Erdoberfläche, doch Schätzungen zufolge leben hier mehr als 30 Millionen Arten. Etwa die Hälfte aller Tier- und Pflanzenarten insgesamt. Was für einzigartige Lebensräume die Regenwälder sind, ist in den Aufnahmen des Bioakustikers Bernie Krause zu erahnen. Biophonien nennt er das Zusammenspiel der einzelnen Tierstimmen, ein Orchester der Tiere, in dem jede Tierart eine eigene akustische Nische besitzt. Hier lebten unsere Vorfahren, sagt Bernie Krause, eng verbunden mit der Natur, und hier verortet er auch die Ursprünge der menschlichen Kultur.
Animals taught us to dance and sing. We're imitators. We're mimics. You know, and from the collective and structured animal voices that came from the habitats we once lived in.
Die Tiere haben uns das Tanzen und Singen beigebracht. Aus den Tierstimmen der Orte, in denen wir einst mit ihnen lebten, haben wir die Rhythmen, die Melodien herausgehört und nachgeahmt. Wir haben diese natürlichen Klänge dann in unseren musikalischen Ausdruck integriert. Und daraus entwickelte sich nicht nur die Musik, sondern auch die Sprache.
These forests that are around the equator, just north and south of the equator.
In den Wäldern rund um den Äquator leben immer noch kleine Gruppen von Menschen, die eng mit dieser natürlichen Welt verbunden sind und daraus ihre Musik, Sprache, aber auch Spiritualität und Medizin ableiten.
They derive their language from it. They derive their spirituality from it and medicine.
Auch wenn sich die Linie von Tier- und Pflanzenklängen zur menschlichen Sprache und Kultur sicher nicht so eindeutig ziehen lässt, was bedeutet es, wenn Klang, Stimmen, Sprachvorbilder verschwinden? Wenn es immer stiller um uns wird. Tiere und Pflanzen sind evolutionäre Begleiter. Geht mit ihrem Verlust nicht auch etwas in uns verloren?
Also wir haben ja versucht, in diesem globalen Bericht des Weltbiodiversitätsrates 2019 war das jetzt gewesen, den Stand der Dinge bis dahin zusammenzufassen.
Josef Settele ist Professor am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle und Autor des Buchs »Die Trippelkrise – Artensterben, Klimawandel, Pandemien«. Er ist auch für den Weltbiodiversitätsrat tätig.
Das war jetzt ein Team von insgesamt 500 Leuten an dem Bericht. Und da hatten wir damals das Statement gehabt, dass 1 Million Arten von 8 Millionen, von denen wir ausgegangen sind, mittelfristig vom Aussterben bedroht ist, wenn wir nicht gegensteuern.
Die Experten des Biodiversitätsrats haben rund 15.000 Studien ausgewertet, um auf diese Schätzung zu kommen.
Und das ist eine konservative Abschätzung. Das war konservativ auch deshalb, weil wir ja nicht den Alarmismus verbreiten wollten, sondern eher dafür sorgen wollten, dass die Daten, die wir vor uns geben, zumindest mal das Minimum an Aussterben wiedergeben.
Das Überraschende für Biodiversitätsforscher ist aber, dass wir einen Bruchteil überhaupt nur im Blick haben.
Matthias Glaubrecht, Direktor des Zentrums für Naturkunde an der Universität Hamburg und Autor des Sachbuchs »Das Ende der Evolution – Der Mensch und die Vernichtung der Arten«.
Und es gibt eben sehr viel mehr Arten, die noch gar nicht beschrieben sind. Das ist erstmal das erste verblüffende Faktum, wenn es um Artenvielfalt geht, dass wir gerade in den äquatorialen Regionen, in den Tropenwäldern vor allen Dingen, die wir ja im Übermaße abholzen, dass wir da eine große Artenvielfalt haben. Und dass diese Artenvielfalt aber keine Vielfalt ist, die wir jetzt bei Vögeln oder Säugetieren sehen, sondern dass die gerade bei den Wirbellosen, bei den Insekten und vielen anderen Gruppen ist.
Hierzulande rückte der Verlust der Biodiversität mit der Krefelder Studie zum Insektensterben ins öffentliche Bewusstsein. Für diese hatten Entomologen zwischen 1989 und 2015 an über 60 Standorten Daten gesammelt und verglichen. Ergebnis? In den vergangenen 30 Jahren gab es in Deutschland mehr als 75% Verlust an Biomasse bei Fluginsekten.
Das bedeutet, wir verlieren nicht einzelne Arten, sondern wir verlieren die Individuen, die Substanz, die Masse der Insekten. Und das ist dann kein Wunder, dass zum Beispiel eine Großzahl der Vögel auch verschwunden ist. Und die jüngsten Zahlen, die jüngsten Hochrechnungen deuten an, dass wir in der EU möglicherweise 600 Millionen Vögel weniger haben als noch vor einigen Jahrzehnten. Das heißt, um uns herum stirbt die Natur.
Eine kaum begreifbare Tatsache.
Ist schwer zu fassen, das stimmt. Ne? Die Bedeutung der Vielfalt und des Menschen als Teil derselbigen Vielfalt ist nicht einfach rüberzubringen.
Erklärt das die allgemeine Teilnahmslosigkeit, mit der dem Sterben begegnet wird?
Also meine Theorie ist immer noch, dass wir uns immer mehr von unserem Ursprung so gesehen, abzweigen. So, ist ja schön und gut, dass wir technologische Fortschritte haben, die uns jetzt wissenschaftlich alles Mögliche ermöglichen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, irgendwie verlieren wir da so ein bisschen den Zugang zur Umwelt, zur Natur, zu unserem eigentlichen Ursprung.
Moira Volk macht kurz Pause. Sie hält eine Hacke in der Hand, mit der sie die Wurzeln des japanischen Spierstrauchs aus der Erde arbeitet. Sie ist eine von etwa 30 Freiwilligen, die heute mithelfen, ein Moorgebiet in Hamburg intakt zu halten.
Also ich glaube, es fehlt tatsächlich doch noch so ein bisschen einfach das Wissen. Also ich habe jetzt neulich mit einer Freundin darüber geredet, dass ich jetzt so einen Mooraktionstag mitmache. Und dann hat sie einfach gefragt, warum ist das denn wichtig? So, und ich so, das ist halt schon wichtig, ne? Auch für den Klimaschutz, dass die Moore erhalten bleiben.
Das Flassbarkmoor liegt mitten in Hamburg. Doch zeigt sich hier eine ganz und gar unstädtische Welt. Wilde Wiesen und kleine Teiche, in denen Frösche zu Hause sind. Hohe Bäume, zwitschernde Vögel, weiter hinten kreist ein Habicht. Der idyllische kleine Rest einer früher ausgedehnten Moor- und Heidelandschaft. Die Biologin Julia Gleschinski ist Referentin für Moorschutz beim NABU und leitet den Aktionstag.
Moore erfüllen sehr viele Funktionen, natürlich beginnen beim Klimaschutz als im intakten Zustand Kohlenstoffsenke. Zum anderen aber auch natürlich sind Moore sehr wichtig für den Artenerhalt, denn sie haben eine hohe Artenvielfalt an speziellen Arten, die nur in diesen Gebieten vorkommen. Das sind zahlreiche Vogelarten, die in Mooren brüten, aber auch Amphibien, wo wir auch einen dramatischen Verlust verzeichnen und auch viele angepasste Pflanzenarten.
Mit den Pflegeeinsätzen soll der natürliche Zustand wiederhergestellt und den Arten geholfen werden, sich wieder auszubreiten. Ein intaktes Moor ist eine rettende Insel für auch entfernt lebende Arten.
Hier ist alles drumherum dicht bebaut, versiegelt, zugepflastert. Und das ist hier so ein kleiner Trittstein für viele Tier- und Pflanzenarten. Bringt ja nichts, wenn wir nur einen Bereich haben, der total isoliert ist. Die Arten müssen sich auch gegenseitig austauschen. Und da ist vor allem diese kleine Oase, nennen wir das hier mitten in der Stadt, sehr wichtig auch für den Artenerhalt.
Eigentlich sollen die Bundesländer 10% ihrer Flächen für solche Biotope zur Verfügung stellen. So ist es seit 20 Jahren im Bundesnaturschutzgesetz verankert. Aber die Länder kommen dem Ziel nur unzureichend nach. Die Regelung ist nicht wirklich verbindlich und es droht keine Strafe bei Nichterreichen. Doch fehlende Lebensräume und Verbindungen zwischen ihnen sind ein Grund für den dramatischen Rückgang der Arten und ihrer Populationen in Deutschland. Ein Viertel der hiesigen Pflanzen-, Pilz- und Tierarten gilt als gefährdet.
Dadurch, dass ich vor Ort ja wiederum etwas tun kann. Und wenn es nur kleine Inseln sind, die wir hier schaffen können, ist das für mich Motivation genug. Wenn wir hier zum Beispiel den japanischen Spirenstrauch zurückdrängen und hier eine Magerwiese entsteht und die einheimischen Insekten sich wieder ansiedeln können, dann ist das ein Gewinn.
Während die vorherigen Massensterben der Erdgeschichte durch Umweltkatastrophen ausgelöst wurden, durch Sauerstoffmangel oder Meteoriteneinschläge etwa, ist das jetzt stattfindende sechste große Artensterben eindeutig vom Menschen verursacht.
Was ist der Hauptverursacher des Verlustes von Artenvielfalt?
Matthias Glaubrecht gibt selbst die Antwort.
Und das ist die euphemistisch sogenannte Landnutzungsänderung. Soll heißen, für unsere Äcker, für unsere Ernährung, für unseren Fleischkonsum roden wir in dem Amazonas zum Beispiel, aber auch in anderen Erdregionen Südostasien, vernichten wir Regenwälder. Und die sind nicht nur wichtig für den Klimahaushalt unserer Erde, sondern die sind natürlich für den Erhalt der Artenvielfalt ganz, ganz wichtig.
Die geraubten Lebensräume stehen an erster Stelle der Hitliste des Sterbens. Josef Settele führt sie fort.
Gefolgt von der direkten Ausbeutung, das kann man sich gut vorstellen, gerade im aquatischen Bereich, im Meeresbereich, Fischerei zum Beispiel, ein ganz wichtiger Punkt. Dann Platz 3 bereits Klimawandel für die letzten 50 Jahre, als auch direkter Treiber für die Veränderung der Artenvielfalt und der Ökosysteme. Platz 4 ist dann Umweltverschmutzung, Chemikalien in der Umwelt, was zum Teil mit der Nutzung kombiniert ist, hier Pestizideinsatz ist so ein Thema hier. Und Platz 5 ist, wenn man so wollte, in der Rangliste sind die invasive Arten. Das sind nur diese Top 5, wenn man diese kategorisieren wollte, im Vergleich. Wobei es klar ist, dass gewisse Treiber stärker werden und Klimawandel wird sicher nach und nach die anderen überholen oder zumindest sehr stark aufschließen.
Wenn Arten aussterben, wirkt meist eine Kombination der Faktoren, erklärt Josef Settele anhand der stark gefährdeten Amphibien. Der Salamander, Molche, Unken, Kröten und Frösche.
Amphibien leiden ja unter Klimawandel, das ist klar, Trockenheit. Amphibien, die es feucht brauchen, sehr vereinfacht jetzt betrachtet. Sie leiden unter Lebensraumverlust, Landnutzung und sie leiden unter einem Pilz, der sich über die Welt verbreitet hat. Also eine Art invasive Pilzart, die da noch dazu beiträgt. Wenn die Kombination da ist, hat man als Tiergruppe und als Pflanzengruppe besonders schlechte Karten. Und das ist so ein Beispiel, darum geht es den Amphibien so schlecht.
Jede aussterbende Tier- oder Pflanzenart spielt dabei eine funktionelle Rolle in ihrem Lebensraum.
Wenn wir die rausnehmen, und wir wissen das von einzelnen Arten exemplarisch, wenn wir die rausnehmen, dann reißt so eine ökologische Verbindung, so ein Netz. Und das können Sie wie in so einem Sicherungsnetz, den Sie so im Zirkus haben, da können Sie einzelne Maschen rausnehmen. Aber irgendwann verliert das Netz seine Stabilität. Und wir kennen viel zu wenig funktionelle Zusammenhänge, um vorhersagen zu können, wann das genau ist. So wenig, wie die Klimaforscher genau sagen, wann ein Kipppunkt in ihren Systemen erreicht ist.
Für den Amazonas-Regenwald könnte dieser Kipppunkt erreicht sein. Eine im März 2022 veröffentlichte Studie, für die Satellitendaten der vergangenen 30 Jahre ausgewertet wurden, kommt zu dem Ergebnis, dass die Widerstandsfähigkeit des Regenwalds messbar abgenommen hat. Der Wald benötigt immer länger, um etwa nach einer Trockenperiode wieder in den ursprünglichen Zustand zu kommen. Ein typisches Merkmal für Systeme nahe am Kipppunkt. Mit dem langsamen Niedergang des Regenwalds wird auch die Artenvielfalt weiter schrumpfen. Mit welchen Folgen?
Wenn Sie daran denken, dass wir von morgens bis abends alles, was die Natur produziert, zu unserer Ernährung, zu unserem Wohlbefinden brauchen. Sie können bei den Nahrungsmitteln anfangen. Sie nehmen den Kaffee oder den Tee oder Sie nehmen Früchte. All das sind zum Beispiel weitestgehend Pflanzen, Obst und Gemüse, die von Insekten bestäubt werden.
In Deutschland leben etwa 550 Wildbienenarten. 30 davon erledigen den Hauptteil der Bestäubung von agrarischen Produkten. Sterben einige dieser Bestäuberarten aus, könnten theoretisch manche der anderen Arten einspringen. Viele Arten sind also auch eine Versicherung dafür, dass es weiterhin Obst und Gemüse gibt. Doch sie droht verloren zu gehen. Beinahe die Hälfte aller Wildbienenarten gilt als gefährdet oder vom Aussterben bedroht. Neben Obst und Gemüse zählen Fisch und Meerestiere zu den meistgehandelten Lebensmitteln. Theoretisch eine erneuerbare Ressource. Nachhaltig bewirtschaftet kann sie Menschen unendlich lange ernähren. Doch trotz schwindender Populationen holt die Fischereiindustrie jedes Jahr mehr Fische aus den Ozeanen. Bis zu 80% davon verendet nach wie vor als ungewollter Beifang. Darunter viele Jungfische, die sterben, bevor sie selber Nachkommen haben. Seit 1970 sind laut dem letzten Living Planet Report die Populationen um 68% zurückgegangen. Artenvielfalt ist aber auch eine Grundlage für die erfolgreiche Entwicklung von Medikamenten.
70% unserer Krebsmedikamente weltweit sind basierend auf natürlichen Substanzen, die wir der Natur entnommen und vielleicht weiterentwickelt haben zum Teil. Also im Prinzip auch eine ganz wesentliche Basis des menschlichen Überlebens in der Medizin, eben die Vielfalt an Naturstoffen zu nutzen. Und je mehr da ist, umso mehr Optionen habe ich, mehr Chancen habe ich, was zu entdecken.
Auch hier stellen die Regenwälder die größte Ressource dar. Ein Viertel der Inhaltsstoffe unserer Medikamente entstammt Regenwaldpflanzen. Und das, obwohl erst etwa 1% von ihnen auf medizinische Verwendbarkeit getestet wurde. Aber jedes Jahr werden 158.000 Quadratkilometer tropischer Regenwald abgeholzt, unter anderem für die Rinderzucht.
Durch unseren Fleischkonsum, durch unsere Handelsweise exportieren wir sozusagen Extinktion von Arten.
Die Methoden und Maschinen, nach und mit denen die jeweiligen Industrien an Land und zu Wasser vorgehen, sind dabei so effizient und großflächig wirksam wie nie zuvor. Sie greifen radikal in Ökosysteme ein. Das erzeugt einen Anpassungsdruck, der die übliche Evolutionsgeschwindigkeit der meisten Arten bei weitem übersteigt.
Und da ist natürlich auch die Chance für Organismen, sich anzupassen, minimal. Es gibt ein paar, die können das super gut. Mikroorganismen, ne? Bakterien, Viren. Bei Viren wissen wir genau, was es bedeutet. Die schnelle Anpassung und Weiterentwicklung, das erleben wir gerade. Wie fix sowas gehen kann.
Ökosysteme unter nie dagewesenem Evolutionsdruck. Ausgang ungewiss. Welche Arten diesem Druck gewachsen sind und welche nicht, derzeit noch ungewiss. Und was es letztlich für ein Gesamtsystem bedeutet, auch für uns Menschen, wenn bestimmte Arten überleben und andere nicht, auch ungewiss.
Natürlich ist alles miteinander vernetzt, aber man darf sich dennoch natürlich dadurch jetzt nicht abschrecken lassen, selbst aktiv zu werden. Ich meine, wenn ich sage, okay, ich kann eh nichts machen und verzweifle nur, dann ist es, glaube ich, immer noch besser, sich die Elemente rauszusuchen, wo man aktiv werden kann, wo man weiß, da kann man was Gutes tun.
Im Flassbackmoor kann man das bestätigen.
Ja, das ist eine Herzensangelegenheit dann auch, nicht? Das wird uns ja nicht gesagt, du musst das tun, sondern wir machen es ja freiwillig. Und wir machen es freiwillig, eben weil es eine Herzensangelegenheit ist, weil wir eben denken, die nächste Generation oder vielleicht können wir ja die jetzige, jüngere Generation auch dazu wecken, wie schön es ist, draußen zu arbeiten und dann in einer Gemeinschaft. Das Aktive für alle, das finde ich ganz toll. Das bringt einen so aus seinem Moosport raus.
Das Wirken des eigenen Tuns wird jedoch nicht überschätzt.
Nee, ich kann gar nichts machen. Die Erde ist im Arsch. Weil es ist auch nicht mehr 5:12 Uhr, es ist schon eine halbe Stunde oder eine Stunde nach 12.
Wir wissen, dass wir die Biodiversität erhalten, dass wir Arten schützen müssen. Und viele tun es, weil das massenhafte Artensterben die Grundlagen der menschlichen Existenz bedroht. Das ist richtig. Und trotzdem, sich nur aus diesem Grund für den Artenschutz einzusetzen, das erfasst den Kern des Problems noch nicht ganz.
Da muss man natürlich aufpassen, dass man nicht wieder in einen Anthropozentrismus hineinkommt. Ja, dann ist man schnell wieder dort, dass man sagt, ja, was ist mir nützlich?
Karin Wohlgemuth hat sich in ihrer Philosophie-Dissertation mit der Mensch-Tier-Beziehung im Zusammenhang mit dem Artensterben beschäftigt.
Aber es ist so, dass Überlegungen beim Artenschutz schon oft sind, ist eine Art jetzt nützlich, bringt sie wirtschaftliche Vorteile, ist sie ästhetisch schön, also fühlen wir uns da Sympathien dafür, bringt sie Deviseneinnahmen oder eben auch, ist sie selten geworden. Also wenn eine Art vom Aussterben bedroht ist, dann wird sie plötzlich wichtig und gut.
Aber nicht alle vom Aussterben bedrohten Arten schaffen es auf die rote Liste. Die meisten Insekten oder Schnecken etwa sind dort nicht gelistet, obwohl 99% aller bekannten Arten zu dieser Tiergruppe gehören. Amphibien, Säugetiere und Vögel, Arten, die den Menschen gefallen oder ihnen nützlich sind, haben es leichter.
Es wäre wichtig, dass wir auch sehen, dass die Tiere, das gilt ja auch für die Pflanzen, einen Eigenwert haben, der unabhängig ist von dem, was wir ihnen zuerkennen.
Gesellschaftliches Aussterben wird das Phänomen genannt, wenn viele Arten aussterben, ohne dass die Gesellschaft jemals von ihnen Notiz genommen hätte. Kleine, unscheinbare, im Verborgenen oder auch viele im Wasser lebende Spezies haben keine Lobby und sind auch seltener Empfänger von Schutzmaßnahmen. Die großen Tiere dagegen, Löwen, Tiger, Elefanten, Eisbären, erhalten viel Aufmerksamkeit. Ihr Eigenwert steht nicht in Frage, allerdings auch nur dann nicht, wenn die Tiere bestimmte Bedingungen erfüllen.
Ein Beispiel wäre da der Safaritourismus. Sie werden dann besser geschätzt und geschützt, wenn sie die Wiesen einbringen. Das kann man einigermaßen gut nachvollziehen aus wirtschaftlicher Hinsicht. Aber was ist, wenn der Tourismus wegfällt? Was ist dann mit der Existenzberechtigung der Tiere? Die fällt dann schnell weg.
In Deutschland existieren zwar viele Schutzgebiete auf dem Papier, im Zweifelsfall obsiegen aber oft wirtschaftliche Interessen. Der geplante Fehmarnbelt-Tunnel führt durch ein Meeresschutzgebiet. Die Zeitersparnis gegenüber der Fährverbindung ist aber wichtiger, er wird also gebaut. Die Baggerarbeiten bei der Elbvertiefung belasten das Ökosystem. Die Wettbewerbsvorteile des Hafens sind jedoch wichtiger.
Man kann über eine rein anthropozentrische Einstellung hinausgehen und versuchen, die Perspektiven von anderen Arten einzunehmen. Aus der Perspektive des Leidens zum Beispiel. Was bedeutet unser Handeln für bedrohte Arten? Welches Leid ist damit verbunden? Oder aus der Perspektive des Rechtes? Welche Rechte verweigern wir Tieren? Oder welche Rechte sollten wir ihnen zugestehen? Zumindest das Recht auf Leben und das Recht auf einen Lebensraum.
Die deutsche Verfassung sieht die Natur nicht als ein mit klar definierten Rechten ausgestattetes Subjekt, sondern lediglich als bewahrenswertes Objekt. Angesichts des Massensterbens werden jedoch Forderungen lauter, der Natur eigene, durchsetzbare Rechte zu verleihen. Ein Klagerecht für Arten, um Naturschutzziele verbindlich zu machen. In Ecuador etwa existiert so ein Recht bereits und verhinderte dort schon, dass in der artenreichen Bergregenwaldregion Los Cedros Kupferminen errichtet werden. In Europa könnte es den Druck auf die Politik erhöhen, beispielsweise den Biotopverbund umzusetzen oder geplante Tunnel durch Meeresschutzgebiete oder Flussvertiefungen aus Sicht der Natur zu überprüfen.
Das Verständnis muss einfach sein, die, die das machen, die müssen nachweisen, dass es keinen Schaden für den Fluss hat und nicht umgekehrt. Und dieses Umdrehen, das im Zusammenhang mit einem anderen Verständnis der Rechte, das fände ich schon einen sehr, sehr wichtigen Ansatz. Und es geht nicht alleine. Also die Juristen setzen nur ein verändertes Bewusstsein der Gesellschaft um, als Instrument.
In Bayern sammelt eine Initiative bereits Unterschriften für ein Volksbegehren, das die Aufnahme von Naturrechten in die Verfassung verlangt. Eine Veränderung vorherrschender Denkmuster deutet sich an. Mit dem Verlust der Arten schwindet auch die vermeintliche Gewissheit, dass der Mensch das Zentrum ist. Derjenige, der außerhalb und über der Natur steht, sie kontrolliert und unter Kontrolle hat. Sich der eigenen Position auf der Erde neu bewusst zu werden, Darum geht es auch in der Ausstellung Critical Zones im Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe. Critical Zones ist ein Begriff aus den Geowissenschaften, erklärt Kunstvermittlerin Mira Hirz während einer Online-Führung. Er steht für die äußerste Schicht des Planeten.
So 12 Kilometer in die Atmosphäre hinauf und 12 Kilometer hinunter. Die ist sehr dünn im Vergleich zum ganzen Planeten Erde. Aber alle Lebensformen und deren materiellen Lebensräume, die befinden sich in dieser Zone. Das heißt, die sind alle dicht aufeinander gedrängt. Sie hängen in feinen und feinsten Balancen und Zyklen voneinander ab. Diese Beziehungen sind kritisch, delikat. Sie können aus der Balance herausfallen und dann hoffentlich vielleicht auch wieder hineingeraten. Was mich ziemlich gewundert hat, als ich über diesen Begriff gelernt habe, ist, dass wir eigentlich sehr wenig wissen darüber, wie genau das alles zusammenhängt. Wir haben keinen Überblick, wir sind abhängig davon und wir können auch zu keinem Zeitpunkt eigentlich hinaustreten.
Ein miteinander vernetztes, großes System, das sich auf kaum bekannte Art in Balance hält. Diese Schicht muss durch den Menschen vor ihm selbst geschützt werden. Der US-amerikanische Biologe Eric Dinnerstein hat mit seinem Team 2 Jahre daran gearbeitet, ein Konzept für Schutzzonen auf der Erde zu entwickeln. Um das Artensterben und die Klimakrise gleichermaßen aufzuhalten, müsste demnach etwa die Hälfte der Erde unter Schutz gestellt werden. Der Schutz der artenreichen Zonen rund um den Äquator wäre am dringendsten. Die größten Schutzzonen für Tiere würden in abgelegenen Regionen in Nordasien und Kanada entstehen, zugleich als natürliche Kohlenstoffsenken. Alles ist eng miteinander verwoben, sagt Eric Dinnerstein.
The solutions are interdependent. You can't solve one without the other.
Man kann das eine Problem nicht ohne das andere lösen. Wenn wir den Regenwald verlieren, verlieren wir nicht nur die dort lebenden Arten, sondern auch die Fähigkeit, eine riesige Menge an Kohlenstoff zu binden. Ebenso verhält es sich auch mit den Korallenriffen.
Das weltweite Sicherheitsnetz, das Global Safety Net, ist online Schicht für Schicht nachvollziehbar. Die Bevölkerung der Schutzgebiete soll ansässig bleiben. Ansonsten aber soll der Kontakt zwischen Menschen und Wildnis stark eingeschränkt werden, so dass es auch gefährliche Krankheitserreger schwerer haben, von Tieren auf Menschen überzuspringen.
Und inzwischen ist es ein politisches Ziel von der EU-Kommission, von vielen anderen, nicht nur Naturschutz, sondern auch Regierungsverbünden, darauf hinzuwirken, dass wir im nächsten Jahrzehnt, also bis 2030, 30% der Erdoberfläche unter Naturschutz stellen.
Schutzgebiete sind solche, wo eine extensive Nutzung mit gewissen Anwesenheit von Menschen durchaus möglich ist, zum Teil sogar dafür sorgt, dass entsprechend die Vielfalt da ist, eben der Mensch als Teil der Natur begriffen wird. Und dann kann man sich diese 30%, das wird häufig so als Zahl genannt, als Minimum eigentlich, durchaus realisierbar vorstellen.
Ob große Schutzgebiete mit den derzeitigen Regierungen weltweit durchzusetzen sind? Eric Dinnerstein bezweifelt das.
Es bedarf einer neuen Ära der globalen Verantwortung. Wir müssen Politiker wählen, die eine umfassendere Weltanschauung haben, als nur den Blick bis zur nächsten Wahl und was in den eigenen Hinterhöfen vor sich geht, die auch an die folgenden Generationen denken und was für eine Welt diese erben sollen.
Das Bewusstsein von der mächtigen Größe des eigenen ökologischen Fußabdrucks wächst langsam. Jeder und jede Einzelne kann entscheidend mithelfen, diesen zu verkleinern, sagt Karin Wohlgemuth.
Die Zerstörung im großen Stil, das ist ja ein Mosaik von kleinen Handlungen. Und die Erhaltung von Lebensräumen, das kann auch ein Mosaik sein von kleinen Handlungen. Es ist ja nicht so, dass man notwendigerweise was Schlechtes macht, ne? Wir leben so, wie wir leben, aber insgesamt durch diesen Multiplikationsfaktor von Milliarden, sage ich jetzt mal, die einen westlichen Lebensstil halt leben oder denen der möglich ist, daraus ergibt sich eine irrsinnige Zerstörungskraft auch.
Eine Kraft, die in der Lage ist, das Netz des Lebens zu zerschneiden. Aber vielleicht sind wir heute tatsächlich auf dem Weg zur Erkenntnis, dass Menschen Teile dieses Netzes sind. Dass alle menschlichen Pläne und Visionen letztlich zum Scheitern verurteilt sind, wenn sie Tiere und Pflanzen lediglich als Ressource vorsehen.
Also aus meiner Sicht fehlt total entscheidend das Mitgefühl. Und zwar das, dass Menschen verstehen, dass wir mit allem verbunden sind. Dass ich mich als Mensch, als Teil der Natur betrachte. Das ist immer der Mensch und die Natur. Das ist Quatsch. Wir sind ein Teil der Erde. Und eigentlich ein wunderbarer Planet. So, den haben wir ganz schön versaut.
Evolution. Das Artensterben und die Folgen für die Menschen. Das war ein Feature von Marco Pauli. Regie hatte Friederike Wigger. Für den Ton war Alexander Brennecke zuständig. Gesprochen hat Luise Wolfram. Die Redaktion hatte Lydia Heller.